Grüß Gott und herzlich willkommen zu Weltkirche aktuell aus dem Studio des weltweiten katholischen Hilfswerks Kirche in Not begrüßt Sie Ihr Volker Niggewöhner. Ich möchte dafür plädieren, dass wir Weihnachten ordentlich feiern, das heißt mit Substanz. Es handelt sich um das Geburtstagsfest Jesu Christi, des Sohn Gottes. Besinnlichkeit, Familienfeier, Beschenkung ist nur das Drumherum. Im Zentrum steht ein kleines Kind, von dem wir glauben, dass es Gott in Menschengestalt ist. So schreibt Pater Professor Karl Wallner im Beiheft eines neuen Hörbuchs, in dem er die Weihnachtsgeschichte und eigene Gedanken dazu liest. Und natürlich steht auch Weihnachten bei uns heute ganz im Zentrum. Sie hören nun ein Gespräch, das Michael Rack im vergangenen Jahr im Stift Heiligenkreuz mit Pater Karl Wallner geführt hat. Und Sie, liebe Hörer, halten bitte schon mal Papier und Schreibzeug bereit, denn am Ende der Sendung können Sie 3 der 9 Hörbücher mit Pater Karl Wallner gewinnen.
Grüß Gott und willkommen, meine Damen und Herren. Ich wette, der eine oder andere von Ihnen nimmt sich eine Änderung seines Lebensstils jedes Jahr vor, nämlich kurz vor Weihnachten. Sagen Sie sich, endlich nächstes Jahr werde ich nicht mehr einfach so in das Weihnachtsfest hineintaumeln. Da werde ich mich einmal tiefer beschäftigen, auch mit dem Sinn dieses Festes. Diesmal wird es Ihnen gelingen, denn dazu hilft uns unser Gesprächsgast, Pater Karl Wallner, Rektor dieser päpstlichen Hochschule. Vielen Dank, dass Sie wieder bei uns sind.
Sehr gerne. Grüß Gott.
Pater Karl, das Zisterzienserkloster Heiligen Kreuz, in dem wir hier sind, das war ja bisher schon ein Ort großer Ausstrahlung. Viele Menschen sind jedes Jahr hierher gekommen, in das Herz des Wienerwaldes, nicht weit von der österreichischen Hauptstadt entfernt. Jetzt kommen noch viel mehr. Nach dem fabelhaften Erfolg, den Ihre Gregorianik-CDs gehabt haben. Und die zweite CD mit Weihnachtsmusik, die liegt ja sicher an Heiligabend bei vielen auf den Gabentischen. Und da sind wir schon mitten in unserem Thema Weihnachten. Denn für die Kirche beginnt ja das Weihnachtsfest am Abend davor. Liturgisch beginnt es ja immer am Vorabend, an Heiligabend. Und der Heiligabend, das ist, wenn man die Leute fragen würde, das ist vor allem der Tag der Geschenke. Ist das eigentlich richtig so aus christlicher Sicht? Passt das zum Sinn des Weihnachtsfests?
Wir erleben mit dem Weihnachtsfest, das was wir bei vielen Dingen jetzt eben feststellen, dass ursprünglich tief religiös-christliches in eine säkulare Welt, in eine weltliche Welt abwandert und dort oft eine Eigenständigkeit gewinnt und manchmal sogar eine Widersinnigkeit. Also dieser Geschenkrausch, unter dem vielleicht manche jetzt noch berauscht sind, weil man hat sich eben jetzt hingearbeitet auf dieses Weihnachtsfest mit dem Kaufen von Geschenken und so weiter. Man hat Erwartungen und Sehnsüchte dann in die Feier dieses Heiligen Abends hineingelegt und ist dann oft danach bitter enttäuscht, denn es geht alles irgendwie sehr banal und sehr normal und sehr, ja, eben wirklich veräußerlicht wieder weiter. Das Ursprüngliche des Weihnachtsfestes ist aber dieses Beschenktwerden durch Gott, in dem Gott für uns Mensch geworden ist in Gestalt eines kleinen Kindes, im Stall von Bethlehem, an der Zeitenwende Jesus Christus. Und wenn man Weihnachten nicht aus diesem tief religiösen Sinn heraus feiert, beschenkt werden durch Gott, erlöst werden durch Gott, einen Erlöser zu haben, der einem als Kind in der Krippe liebevoll anlächelt, dann ist man in Gefahr, dass Weihnachten nur eine große Illusion von Gefühlen ist, die nach Weihnachten wie eine Seifenblase zerplatzt.
Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt an. Wir sind beschenkt durch die Menschwerdung Gottes. Das haben viele schon oft gehört, in der Kirche vielleicht, aber es geht irgendwie da rein, da raus. Worin besteht denn dieses Geschenk?
Also zunächst einmal aus dem Unerfindlichen, so wie Tertullian sagt, dass Gott eben jetzt Mensch werden möchte. Der unendliche Gott macht sich endlich. Der heilige Bernhard sagt, Gott verkürzt sich auf Krippengröße. Da in der kleinen Krippe liegt ein kleines Kind und von dem glauben wir, dass dieses kleine Kind, der Evangelist Lukas erwähnt zweimal die Windeln und wir wissen alle, wozu Kinder Windeln brauchen. Ja, also das ist unser Gott, der da in der Krippe liegt und er lächelt einem an. Sie müssen das ja nur einmal rein menschlich sich anschauen, wie das ist, wenn eben jetzt Verwandte das erste Mal dann kommen. Mein Bruder ist unlängst Vater geworden und dann kommen alle Verwandten und schauen sich das kleine Baby, mein Neffe heißt übrigens Carlos, und schauen sich das kleine Baby an, nicht? Und alle stehen vor dem kleinen Baby, nicht? Und sind ganz verzückt, nicht? Gudi, gudi. Und also rein menschlich gesehen schon etwas, was wirklich jetzt Gefühle der Liebe, der Wärme, der Zuneigung auslöst. Und Gott kommt deshalb als Kind in die Welt, weil er um diese Zuneigung von uns Menschen buhlen will. Er möchte kämpfen darum. Und er wird kämpfen darum, bis in den Augenblick seines Todes, wo er sterbend die Arme ausbreitet, um für uns zu sterben.
Nun heißt es immer, Weihnachten, das ist das Fest des Schenkens. Hm? Ist es dann nicht viel mehr eigentlich das Fest des Beschenktwerdens?
Ja, das würde ich durchaus so sagen. Aber damit man beschenkt werden kann, ja, muss es auch jemand geben, der schenkt. Ja? Und deshalb gehört beides zusammen. Nicht? Religiös werden wir beschenkt zuerst, also wir stehen unter diesem Beschenktwerden Gottes, aber natürlich jeder hat es ja vor Weihnachten an sich gemerkt, wie mühsam das ist, Geschenke zu sammeln, zu finden und die dann weiterzugeben. Und ich finde, das ist was Wunderbares. Im Kloster bekommen wir ein sehr nüchternes Geschenk. Jeder Mitbruder darf sich ein Buch vorher aussuchen. Jeder weiß genau, was er bekommt, ja, und bekommt es dann vom Herrn ab, unter dem Christbaum in unserer Weihnachtsfeier dann eben übergeben. Also das ist sehr nett, aber keine große Überraschungseffekte. Jeder weiß, was in dem verpackten Einband ist.
Aber bevor es zur Bescherung kommt am Heiligen Abend, da gibt es in vielen Familien noch ein, sagen wir mal, Programm. Da werden Gedichte aufgesagt, die Kinder vorher darauf getrimmt, ja, dass sie keine Fehler machen. Da wird musiziert, es wird vielleicht die Weihnachtsgeschichte vorgelesen. Und manche empfinden das vielleicht als vielleicht sogar ein bisschen lästiges Pflichtprogramm. Wie könnte man das denn gestalten? Haben Sie da Tipps vielleicht? Wenn wir auch daran denken, dass in diesen Weihnachtsgesellschaften, wo die Familie auch oft schon weit her kommt, dass da ja heute auch oft die Gesellschaft nicht mehr homogen ist, dass da manche dabei sind, die sind gar nicht gläubig. Wie kann man denn dieses Programm so gestalten, dass man möglichst etwas vom Geist Weihnachtens mitbekommt und es trotzdem nicht irgendwie langweilig oder ein lästiges Pflichtprogramm ist?
Also ich würde mal sagen, für einen gelungenen Heiligen Abend, zu einer gelungenen Bescherungsfeier gehören drei Dinge. Ja. Ich beginne mal mit dem, was jeder haben kann. Das ist der Überraschungseffekt. Es muss irgendetwas da sein, das einem noch überrascht. Ein Zimmer mit einem Christbaum, den vielleicht das eine oder andere Familienmitglied noch nicht gesehen hat. Geschenke, die doch vielleicht etwas überraschend sind. Also das macht Weihnachten schön. Das zweite ist dann natürlich eine Gestaltung der Bescherung mit Liedern und mit der Heiligen Schrift. Es sollte unbedingt das Weihnachtsevangelium unter dem Christbaum vorgelesen werden. Denn das feiern wir. Wir feiern nicht den Tannenbaum, der immer grüne Blätter hat, ja, sondern wir feiern das Christkind, das in der Krippe liegt. Ja. Und wir feiern auch nicht den Weihnachtsmann, diesen schrecklichen amerikanischen Import, ja, an Kitsch und Nonsens, ja, den wir hier haben, sondern wir feiern das Christkind, wir feiern die Geburt Christi. Also diese Stelle aus dem Lukas-Evangelium gehört dort gelesen. Und dann bitte eben auch singen. Ja. Also die Leute singen heute ja nicht mehr miteinander. Ja? Jeder hat Überwindung, aber das kann doch jeder. Also ihr Kinderlein kommet oder stille Nacht, heilige Nacht. Man hat es ja auch vorher schon also gehört und wer gar nichts anderes kann, der soll von mir das Jingle Bells singen oder sonst was. Ja? Aber dass irgendwas gesungen wird miteinander unter dem Christbaum. Und das Dritte, also das ist natürlich eine besondere Gnade, es gehören auch Kinder dazu. Also Weihnachten ohne Kinder ist ein totes Fest. Ja. Also in meiner Familie, bevor meine Schwester und mein Bruder Kinder gehabt haben, also da war das wirklich nur eine halbe Sache. Erst dann, wenn man wieder die Kinderaugen hat, ja, die dann wirklich eben jetzt fasziniert vor dem Christbaum stehen und vor den Geschenken, erst dann ist Weihnachten wieder Weihnachten. Darf ich gleich dazu sagen, in Deutschland 100 Eltern haben 64 Kinder und 44 Enkel. Wir sind aussterbend. Ja? Deshalb Mut zum Kind. Weihnachten ist Fest des Kindes und wir müssen das immer wieder sagen. Also es gibt keine größere und bessere Investition in die Zukunft unserer Identität, in die Zukunft dieser Welt, als eben jetzt Kindern das Leben zu schenken. Das sage ich als Mönch, ich weiß, dass ich mir da leicht tue natürlich. Meine Schwester sagt immer, du hast nichts mit Kindererziehung direkt zu tun. Du redest leicht, ich weiß schon, dass es ein Opfer bedeutet. Aber Weihnachten ist das Fest des Kindes und deshalb auch an die Politiker. Wir müssen alles tun, dass die Menschen wieder Mut haben, Kinder in die Welt zu setzen.
Nach der Bescherung und nach dem Abendessen gehen viele in die Christmette. Und da ist ja ein ganz erstaunliches Phänomen zu beobachten, das man noch gar nicht so richtig eigentlich wahrgenommen hat, nämlich dass der Besuch in der Christmette zunimmt. Schon seit Jahren, die Bistümer melden das, obwohl sonst der Kirchgang eigentlich eher zurückgeht. Woran liegt denn das?
Wir sagen, das sind die Weihnachtsschafe, die dann kommen, nicht? So wie die Osterhasen, nicht? Die einmal im Jahr vorbeischauen. Aber auch nicht schlecht, nicht? Also es gibt Zeugnis, dass der Mensch eine Ursehnsucht hat. Allerdings muss ich sagen, also für uns hier in Heiligenkreuz, wo die Abteikirche dann übervoll ist, ist es zugleich auch irgendwie immer ein trauriger Gottesdienst, weil die Leute kaum mitsingen. Also man sitzt nur dort, um zu konsumieren. Auf der anderen Seite muss sich die Kirche dann eben drauf einstellen. Also da kommen Leute, die zumindest einmal im Jahr also dieses religiöse Bedürfnis haben, jetzt in Kontakt mit Gott zu treten, die berührt sind von dieser Botschaft von Weihnachten. Also da muss man sich bemühen, den Weihnachtsgottesdienst, die Christmette, unbedingt so zu gestalten, dass sie wirklich berührend ist. Und darf ich noch sagen, in Heiligenkreuz sind wir jetzt wieder umgestiegen, dass wir die Mitternachtsmette um Mitternacht halten. Mette kommt ja von Mitte der Nacht, aufgrund des biblischen Wortes, dass in der Mitte der Nacht das ewige Wort vom Thron Gottes auf die Erde herabsprang. Weil wir nicht einsehen, warum man sich wochenlang, ja, monatelang auf dieses Weihnachtsfest vorbereiten soll und dann wird die Christmette um 10 Uhr als schönerer Abendgottesdienst absolviert. Also der sollte auch irgendwie was kosten und der Familie eine Zeit geben, länger miteinander zu sein. Aber bitte, da muss natürlich jede Pfarrgemeinde ihre Freiheit haben dazu.
Ja, Pater Karl, viele Priester wissen das ja, dass sie natürlich an dem Abend Menschen in der Kirche haben, die sonst nicht kommen und versuchen, sich darauf einzustellen. Also ich habe selbst so einen Gottesdienst miterlebt. Da hat dann der Priester in der Predigt über ein Lied von Herbert Grönemeyer gepredigt, Kinder an die Macht. Und er hat es sehr gut analysiert. Es hatte mit Religion eigentlich nichts zu tun. Aber es war einfach das Bemühen, spürbar ein möglichst niederschwelliges Angebot zu machen. Ist das der richtige Weg?
Ich glaube, dass die Menschen, die zu uns kommen, das Recht haben, eben jetzt das Ganze und Wirkliche und Wahre kennenzulernen, die Botschaft von Weihnachten, die Botschaft des katholischen christlichen Glaubens. Ich glaube, dass wir es nicht verbilligt geben sollten. Also Kinder an die Macht, ich könnte mir vorstellen, dass man das sehr gut umlegen könnte auf das Weihnachtsevangelium. Ein Kind, das die Macht der Liebe Gottes jetzt eben zeigt. Aber so wie Sie schildern, hat es für mich also sehr bedrückend geklungen. Also da müssen, glaube ich, auch die Gläubigen, also jetzt auch viel für ihre Priester beten und haben dann immer auch die Pflicht, zu denen zu gehen und denen zu sagen, Herr Pfarrer, also wir würden uns wünschen, dass Sie ein bisschen substanzieller predigen.
Ja, nun, was man auf jeden Fall substanziell hört in dieser Mette, das ist ja das Weihnachtsevangelium natürlich, Sie haben schon angesprochen. Und da hört man diese Geschichte von Jesus und Maria und Josef und vom Stall und von den Hirten auf dem Feld und so. Und das hört sich doch ein bisschen vielleicht für viele Ohren an wie ein Märchen. Vielleicht auch deshalb, weil so viele Engel drin vorkommen. Und das sind ja Wesen, über die unsere Priester schon lange eigentlich nicht mehr sehr viel zu sagen haben. Zu Recht. Mhm.
Also ich würde sagen, die Engel waren noch nie so populär wie derzeit. Man braucht nur ins Internet gehen und eine Buchsuchseite aufschlagen und dort das Wort Engel eingeben. Man wird also hunderte Bücher über Engel finden, allerdings die wenigsten aus christlichem Glauben heraus. Für uns sind die Engel geschaffene Geister, von Gott gesandt, um seine Botschaft in diese Welt weiterzugeben, eine Heilsbotschaft. Sie sind Gott untergeordnet und Diener. Sie sind geistliche Wirklichkeiten, deshalb auch nicht so darstellbar, wie sie dargestellt werden. Sie sind nicht putzige kleine Buben oder Mädchen oder sie sind auch nicht schlanke große Jünglinge und so weiter. Sie sind unvorstellbar. Sie sind Boten Gottes, die kommen und uns hinrichten wollen auf Gott. Und deshalb sind die Engel für die christliche Botschaft unverzichtbar. Und allen, denen es zu Weihnachten in der Christmette zu romantisch ist, denen rate ich, bitte geht doch am 25. Dezember, dem eigentlichen Geburtstag Christi, geht doch da am Christtag in die Messe. Dort hört ihr den Anfang des Johannesevangeliums. Und das ist der theologischste Text, den es überhaupt gibt. Im Anfang war das Wort, der Logos. Der Logos war bei Gott, er war Gott und er ist Mensch geworden. Ja, dieses ewige Wort Gottes, ja, wird für uns Mensch. Also der tollste Text der Theologie, den es überhaupt gibt, dass Gott, der immer mit dem Sohn und dem Geist ein Gott ist, diesen Sohn für uns Mensch werden lässt, sein Wort in Gestalt eines Menschen ausspricht.
Der Engel sagt dann, ich verkünde euch eine große Freude.
Ja.
Worin besteht denn diese Freude? Sie haben gesagt, Gott wird Mensch, aber das ist ja noch auf einer, sagen wir, etwas abstrakten Ebene. Was haben wir denn davon?
Also zunächst einmal muss man sagen, wenn man sich vielfach heute Christen oder Kirche anschaut, nicht, wir sind oft so in unseren Problemen gefangen und sind oft so beschäftigt mit unseren Krisen und mit dem Schwund der Gläubigen und so weiter und so fort, dass man das Gefühl hat, ja, auch wenn man sich manche Bereiche der Theologie anschaut, das muss ich als Theologe auch dazu sagen, dann hat man das Gefühl, als hätten die Engel dort verkündet, ich verkünde euch ein großes Problem. Ja. Aber er hat gesagt, ich verkünde euch eine große Freude. Ja. Heute ist euch der Retter geboren. Der Retter ist geboren. In Jesus Christus tritt das Heil Gottes in Menschengestalt an uns heran.
Wovor rettet er uns denn?
Er rettet uns von Sünde und von ewigem Tod.
Warum muss er da auf die Welt kommen?
Weil er in dieser also unser Gott ist einer, der die Freiheit, die er uns geben wollte am Anfang der Schöpfung, wie er uns nach seinem Bild geschaffen hat und deshalb auch die Macht der Freiheit gegeben hat, der Entscheidung für gut oder für böse. Diesem Entschluss wollte Gott in Ewigkeit treu bleiben. Und deshalb respektiert er den Menschen auch dann, wenn der Mensch in die Sünde geht. Er sagt nicht einfach Schwamm drüber, sondern er buhlt um den Menschen, der in der Sünde ist, mit seiner Liebe, indem er einer wird, der in allem uns gleich ist außer der Sünde, der selbst menschliche Freiheit kennt. Unser Herr Jesus Christus wird in der Wüste versucht werden. Er wird im Ölberg mit dem Willen des Vaters ringen. Diese Freiheit wirklich in der Liebe bis zuletzt zu leben, bis in den Augenblick, wo er sich sogar wie der Sünder von Gott verlassen fühlt, im Augenblick des Kreuzes Todes. Und das ist es, was er bringt, dass er unsere Freiheit aufsprengt, ja, uns befreit zu einer Liebe, die absolute Hingabe ist.
Wie ernst muss man diese Weihnachtsgeschichte
ganz
nehmen?
Ernst.
Ja, ich frage das, weil es ja immer wieder auch Theologen gibt. Und vor Weihnachten gibt es immer wieder so Artikel in den großen Magazinen von Leuten, die über das Ganze nachgedacht haben und die das zerpflücken, die letztlich einem sagen, ja gut, das sind halt solche Bilder, die da gebraucht werden. Da geht es um eine geistige Wirklichkeit, die dahinter steht, aber in Wirklichkeit wissen wir doch alle, heißt es dann so augenzwinkernd, wir klugen, aufgeklärten Leute, wir wissen doch alle, dass das nicht so war mit der Krippe und dem Stall und den Hirten.
Also man muss zunächst einmal sagen, dass die Evangelien tatsächlich keine Polizeiberichte sein wollten. Ich habe einmal einen Unfall, war bei einem Unfall beteiligt und musste dann einen Polizeibericht geben. Und das war sowas Trockenes und Hölzernes, damit alle Daten, Fakten, Uhrzeiten und so weiter genau stimmen. Also das wollten die Evangelisten sicher nicht tun, sondern aus dem Glauben heraus berichten sie das, was ihnen die Apostel, wohl auch die Mutter Gottes, dann berichtet hat. Man muss das ganz realistisch und nüchtern sehen. Es hat zur Zeit der Verfassung des Evangeliums in den Gemeinden, also in den Jahren 60, 70, 80, hat es Interesse gegeben, also diese Ereignisse um die Geburt Christi eben jetzt auch aufzuschreiben. Man hat recherchiert, man hat Zeugen befragt und man hat das Ganze dann bei Lukas zum Beispiel in eine sehr schöne, romantische, malerische Form gebracht. Und wir dürfen durchaus glauben, also das, so sagt es auch das Zweite Vatikanische Konzil, dass die Evangelien treu berichten, das, was geschehen ist.
Und wenn das so stimmt, dann ist also vor 2000 Jahren Gott Mensch geworden, ist auf die Welt gekommen. Nun heißt es aber in den liturgischen Texten, die man da an Weihnachten hören kann, immer wieder heute. Heute ist uns der Erlöser geboren. Warum eigentlich?
Also das sind die Texte aus dem Lukas-Evangelium. Das sind sehr prominente Stellen, wie uns die Exegeten sagen. Lukas hat in seinem Evangelium, wenn ich jetzt richtig weiß, 5-mal sehr prominent dieses Wort heute gesetzt. Heute ist euch der Heiland geboren am Kreuz. Heute wirst du mit mir im Paradies sein zu Zachäus. Heute möchte ich in deinem Haus zu Gast sein. Und als Jesus in der Synagoge dann erklärt, dass sich das Jesaja-Wort vom Jubel erfüllt hat, sagt er, heute ist dieses Wort in Erfüllung gegangen. Also der Evangelist Lukas meint immer, dass das, was damals geschehen ist, ja nicht bloß Historie ist, nicht bloß vernachlässigbare Geschichte, die einmal vorbei ist, ja, sondern etwas, das hineinreicht in das Jetzt. Ja, Semeron, also heute, hier und jetzt, ist das, was damals geschehen ist, aktuell. Am besten vielleicht zusammengefasst in dem Wort von Angelus Silesius, Johannes Scheffler, der schlesische Engel, der gedichtet hat, und wäre Christus 1000-mal in Bethlehem geboren, damals in der Vergangenheit, aber nicht in dir, so bliebest du doch ewiglich verloren. Also wenn Weihnachten nicht ein geistliches Ereignis in uns ist, wenn Christus nicht in uns Platz gewinnen kann, wenn mein Herz nicht zu einer Krippe für ihn wird, dann ist Weihnachten ein bloß äußeres und oberflächliches Fest.
Das heißt, ich muss also auch etwas dazu tun, no, dass er in mir geboren ist. Was ist denn der Beitrag, der da vom einzelnen Menschen verlangt wird?
Gott in meinem Leben anwesend werden zu lassen, wie ein Kind zu werden vor der Wirklichkeit des Gottes, der sich nicht gescheut hat, selbst Gott zu werden. Demütig zu werden im Angesicht der Weltwirklichkeit eben jetzt, in der sich mir die Geheimnisse Gottes zusprechen. Also all das sind gläubig werden, ganz einfach im ganz normalen, vernünftigen Sinn, dass ich aus den Sakramenten tiefer zu leben beginne, dass ich ein betender, innerlicher Mensch werde, dass ich nach den Tugenden strebe und so weiter und so fort. Ja. Also all das bedeutet die Geburt des Gottessohnes in mir.
Weihnachten ist das Fest der Familie, heißt es oft. Und Sie haben ja vorher auch gesagt, wenn da Kinder dabei sind, dann wird es eigentlich erst richtig lebendig. Ja. Aber nun sind ja nicht überall Kinder dabei. Und es wird auch Weihnachten für einen alten Menschen, der vielleicht allein ist, dessen Freunde gestorben sind und der gar keinen Besuch bekommt. Es wird Weihnachten im Pflegeheim, im Obdachlosenasyl. Ja. Wie passen denn Krippe und Kreuz, ja, diese Wirklichkeiten zusammen?
Darf ich zunächst einmal selber erzählen, nicht? Weil ja viele diese Sendung auch sehen, die eben jetzt vielleicht älter sind und die vielleicht auch allein oder mit anderen Weihnachten feiern und ohne Kinder. Ich habe das ja selber als Priester erlebt. Unsere Ehelosigkeit ist ja zugleich auch Kinderlosigkeit und damit eben auch Solidarität mit all jenen Menschen, die aus bestimmten Gründen eben keinen Lebenspartner mehr haben. Und ich habe das als Pfarrer sehr tief erlebt, wo ich die Krippenlegungsfeier am späten Nachmittag, am Heiligen Abend mit vielen, vielen Kindern feiern durfte. Und dann waren die alle mit ihren Eltern weg und haben zu Hause Weihnachten gefeiert. Und ich war nur damals mit meiner 79, 80-jährigen Haushälterin im Pfarrhof. Ich war ein junger Pfarrer damals. Und dann haben wir gemeinsam gegessen, Rosenkranz gebetet und Bescherung gefeiert. Das war eigentlich mein schönstes Weihnachten. Nämlich ich habe da ganz tief eben jetzt gespürt, also die Nähe des Christuskindes. Und ich glaube, dass das eigentliche Geschenk ist jetzt für Menschen, die in Einsamkeit sind, wenn ihnen Augenblicke gegeben werden, wo sie diese mystische Nähe zu Christus fühlen. Dass das Christuskind wirklich jedem an diesem heiligen Abend nahe sein möchte.
Weihnachten ist ja ein großer Erfolg, wenn man das mal so ausdrücken darf, ein großer Erfolg der katholischen Kirche. Es wird auf der ganzen Welt gefeiert. Die Japaner haben es angenommen. In China kommt es jetzt. Auch bei den Menschen, die gar keine Christen sind, die weit davon entfernt sind. Und auch bei uns hat es sich ja erhalten, obwohl die Gesellschaft sich ein wenig doch entchristlicht hat in den letzten Jahrzehnten. Aber damit ist ja auch die Gefahr des Profilverlustes natürlich verbunden. Was kann denn der einzelne Christ tun, Damit dieses eigentlich christliche Profil dieses Festes wieder mehr durchscheint.
Man hat Menschen befragt, was zu Weihnachten eigentlich gefeiert wird, und es ist erstaunlich. Man möchte glauben als normaler Christ, dass das jeder weiß, aber viele junge Leute wissen das nicht mehr. Und deshalb bitte, also ich freue mich, dass Weihnachten weltweit auch in nichtchristlichen Ländern gefeiert wird, aber ich bin tief besorgt, dass in unseren ehemals christlichen Ländern, also wir Weihnachten nicht mehr richtig feiern. Diese Überfremdung eben jetzt durch den Kult des Weihnachtsmannes. Bitte, das ist ein absoluter Nonsens. Ich habe schon fast Aggressionen, ja, wenn ich diese Figuren da auf das Lampions an den Häusern jetzt eben sehe. Ich bin nicht gegen Amerika, die sind mir sehr sympathisch und sind tief christlich geprägt auch vielfach. Aber wir importieren hier einen säkularen Schmonzes ersten Grades zu uns, ja. Deshalb, unter jedem Christbaum gehört eine Krippe. Zu Weihnachten gehört wirklich das Bewusstsein geschaffen, wir feiern die Geburt des Gottessohnes und nicht eben jetzt das Geschenkeverteilen eines alten, bärtigen Clowns. Ja. Das ist nicht Weihnachten. Ja. Und diese Überfremdung macht mir schon ein bisschen Angst. Und ich glaube, wir sollten hier ein bisschen auch in die Kulturresistenz gehen. Und ich glaube, wir Priester müssen auch einfach darüber predigen. Ja. Der Weihnachtsmann ist eine Totgeburt. Also das ist wirklich bloß vom Kommerz eben jetzt geschaffen. Der hat auch mit dem heiligen Nikolaus, von dem er der Name Santa Claus tot, nichts mehr zu tun. Ja. Also deshalb bitte bewusst sein, was wir zu Weihnachten feiern. Wir Christen werden in Zukunft nur Christen sein, wenn wir uns wieder der Wurzeln unseres Glaubens bewusst sein. Und gerade Weihnachten ist dann so ein Fest, wo uns dieses Bewusstsein jetzt eben wieder tiefer geschenkt werden sollte.
Wie feiern Sie Weihnachten hier im Kloster Heiligenkreuz?
Sehr schön, ja. Also zunächst einmal, es gibt im Kloster eine gewisse Nüchternheit, denn das eigentliche Fest aller Feste, das wir Christen feiern, ist das Osterfest. Und ich muss sagen, Ostern ist im Kloster, die ganze Karwoche, die Karliturgie, ist 10-mal schöner als Weihnachten. Ja, weil einfach die Substanz aktiv ist. Dort feiern wir, dass der Mensch gewordene Gottessohn an das Ziel seiner Erlösung kommt. Er geht in den Tod, an das Kreuz und er steht siegreich wieder auf. Zu Weihnachten ist er nur der Beginn des Ganzen. Trotzdem ist Weihnachten ein schönes Fest, nüchtern eben. Wir haben die feierliche Weihnachtsvesper, dann gemeinsame Weihnachtsfeier und Bescherung. Der Abt hält eine Ansprache, dann gehen wir meistens in die Pfarren hinaus, um die Metten zu feiern, haben dann um Mitternacht bei uns in einer überfüllten Kirche eben selbst den Gottesdienst. Es ist natürlich körperlich durchaus anstrengend, denn am nächsten Tag beginnt wieder der Gebetsdienst und so weiter. Aber es ist ein durchaus erfüllendes Fest und es ist dann immer ein schöner Augenblick, wenn man am Christtag oder am nachfolgenden Tag zu den Familien auch nach Hause kommt und dann mit den Verwandten auch noch einmal Weihnachten feiern kann.
Vielen Dank, Pater Karl. Dann wünschen wir Ihnen, meine Damen und Herren, frohe und gesegnete Weihnachten. Auch Ihnen zu Hause. Danke, dass Sie dabei geblieben sind.